lese aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte es in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
Am Anfang habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Denkt mal 10 Sekunden darüber nach. Denkt mal drüber nach, was ist dein größter Lebenstraum? Dein größter Wunsch. Denk mal nach, was wäre, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Der große Game Changer in deinem Leben. Finde den jetzt mal heraus. Und wenn du den gefunden hast, dann nimm den Wunsch, pack ihn jetzt mal ein. Und dann stellen wir zur Seite, den brauchen wir später nochmal. Marc hat es ja schon gesagt, wir sind in der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium und wir sind unterwegs mit Jesus. Wir schauen auf Jesus, wie er handelt. Wir hören ihm zu, was er zu sagen hat. Und letzten Sonntag haben wir das Thema von Jesu Reichtum angeschaut, seine innige Verbindung zum Vater im Himmel durch das Gebet, dass er das Gebet als Prio Nummer 1 gesehen hat, bevor er gehandelt hat, und seine unwahrscheinliche Zärtlichkeit ohne Schwäche, seine festen, unbeugsamen Überzeugungen bei gleichzeitig offenen Armen für Menschen. Und heute wollen wir uns die Vollmacht Jesu anschauen, und ich habe das Thema mal in diese 3 Punkte versucht zu gliedern. Die Vollmacht seines Wortes, die Vollmacht, Schuld zu vergeben und die Vollmacht zu befreien. Fangen wir mit dem 1. Punkt an, die Vollmacht seines Wortes. Wenn wir in diesen Bibeltext reinschauen, dann lesen wir, dass Jesus in Kapernaum war und dass er gesprochen hat und viele Menschen gekommen sind, um ihm zuzuhören. Und zwar so viele Menschen, dass kein Platz mehr in diesem Haus war und sogar vor dem Haus, so bis auf maximale Hörweite, sage ich mal, wo es noch Sinn gemacht hat, waren die Menschen gestanden, um Jesus zu hören. Alle wollen Jesus hören. Und was macht er? Worüber redet Jesus? Redet er über Politik? Redet er über soziale Ungerechtigkeit? Redet er über wirtschaftliche Nöte? Redet er über Kriegsgefahren oder Krisen? Jesus spricht hier obwohl das alles wichtige Themen sind und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne über diese Dinge rede, Jesus redet hier das Wort Gottes. Gottes Gedanken, Gottes Charakter, Gottes Wille für unser Leben. Und er verkündet die Botschaft vom Reich Gottes. Gott kommt dir und mir ganz nahe. Etwas Zentrales passiert hier. Jesus verkündigt die frohe Botschaft, das Evangelium. Und dafür ist Jesus ja auch exakt gekommen. Das hat er auch am Anfang seines Dienstes gesagt, als er gepredigt hat in der Synagoge in Nazareth, hat er gesagt, ich bin gekommen, die Gefangenen zu befreien. Er hat diesen alttestamentlichen Prophetentext aus dem Buch Jesaja auf sich bezogen. Ich bin gekommen, um ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und wir sehen daran, dass das, was Jesus den Menschen gesagt hat, was völlig Neues war, was anderes. Und die Menschen spüren, da ist etwas Mächtiges, es rührt an meinem Herzen. Und ich frage mich, was würde Jesus heute, wenn er in Ochsenfurt 2024 käme, was würde er da sagen? Würden die Menschen das überhaupt hören wollen? Oder ist da nicht ein großes Desinteresse? Sind nicht die Trumps und Putins und Nahost und Ukraine und Inflation alles nicht viel wichtiger? Bestimmt das nicht unser Denken, unsere Befürchtungen, unsere Sorgen? Hatten es die Menschen damals nicht viel leichter als wir heute? Aber wenn man mal genau hinschaut, waren auch die Menschen damals ganz schön beschäftigt mit ihrer Zeitgeschichte. Die lebten, vorhin haben wir im Gebet gehört, wir sind dankbar, dass wir in einem freien Land leben, in dem wir vieles tun und lassen können, was wir dürfen. Die Menschen damals, die lebten in einem besetzten Land. Die durften ganz, ganz viele für uns selbstverständliche Bürgerrechte gar nicht ausüben. Und es war ein riesiges Thema, dass sie unter dieser Fremdbestimmung der Römer lebten. Und eigentlich hätte man erwartet, wenn jemand kommt mit einer großen Botschaft, dann muss er darüber reden. Und das haben die Leute auch ein Stück weit erwartet, dass jemand kommt, der sie von dieser Fremdherrschaft befreit. Aber Jesus spricht nicht über die Römer. Er spricht nicht über die Trumps und Putins seiner Zeit, sondern er spricht den Menschen ins Herz über das, was Gott ihnen zu sagen hat. Und ich denke, auch heute sind die Menschen vordergründig mit vielen beschäftigt. Das ganze Leben ist hektisch und stressig und wir müssen schauen, dass das Bild, was die Menschen von uns haben, aufrechterhalten wird. Aber unter diesen perfekten Instagram-Bildern, da, wenn man da ein bisschen kratzt, dann findest du auch heute dieselben Fragen und Nöte, dieselben Wünsche, oft dieselbe Leere im Herzen, die verzweifelte Suche nach Wert und der liebevollen Annahme. Und davon hat Jesus gesprochen. Das mochte Jesus damals den Leuten nahebringen, das möchte er uns auch heute nahebringen. Das ist die zentrale Botschaft, dass Gott dich von ganzem Herzen lieb hat und zu dir eine Beziehung haben möchte und du in Gottes Familie kommen darfst. Heute hat uns Gott die Bibel gegeben, sein Wort. Und die Bibel nimmt für sich in Anspruch, Wahrheit zu sein, Licht auf deinem Lebensweg, lebendiges Wort Gottes und scharf und klar, sagt die Bibel, wie ein zweischneidiges Schwert. Es teilt Meinungen und Ansichten. Und Gott hat diesem Wort der Bibel eine riesige Autorität gegeben. Das können wir auch im nächsten Vers sehen. Genau da, in 2. Timotheus 3, Vers 16. Da können wir sehen, dass das Wort Gottes uns in der Wahrheit unterrichtet, Schuld aufdeckt, uns auf den richtigen Weg bringt und zu einem Leben nach Gottes Willen erzieht. Also wenn du das Wort Gottes auf dein Leben anwendest, dann hat es die gleiche Vollmacht, wie damals, als Jesus zu den Herzen der Menschen gesprochen hat und die Menschen bewegt waren und ihn hören wollten. Und es hat die gleiche Vollmacht im 21. Jahrhundert, Leben zu verändern. Und darum predigen wir auch dieses Wort aus der Bibel, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist, die die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Ich gehe zum zweiten Punkt, die Vollmacht, Schuld zu vergeben. Während jetzt also die Menschen gebannt auf Jesus hören, weil sie merken, er bringt uns diese Wahrheiten Gottes, die unser Leben verändern, wenn wir sie hören, aufnehmen und danach leben. Während sie ihm also zuhören, passiert diese strange Szene. Ne? Also auf einmal fängt es da oben an zu bröseln, da fällt ein bisschen was runter, alle müssen so einen Schritt zurückgehen und dann wird dieser Gelähmte da runtergelassen, sagt uns die Bibel, so direkt zu Füßen von Jesus. Und als erstes lesen wir da, dass Jesus ihren Glauben sah. Jesus sieht den Glauben. An der Stelle hat noch keiner was gesagt. Die Männer haben nichts gesagt, der Gelähmte haben nichts gesagt, kein Glaubensbekenntnis. Jesus sieht einfach nur, was sie tun. Und worin besteht der Glaube? Der Glaube besteht darin, dass sie zu Jesus gehen und ihm alles zutrauen. Ich mache dir Mut, auch mit deinen Lebensfragen zu Jesus zu gehen und ihm alles zuzutrauen. Denn Jesus sieht deinen Glauben. Und wenn der so klein ist, Jesus sieht ihn. Diese vier Männer erregen natürlich schon auch unsere Aufmerksamkeit. Ich habe mir überlegt, ja, wie war das denn so genau? Waren die auf dem Weg, um Jesus predigen zu hören und haben dann so zufällig am Straßenrand diesen Gelähmten gesehen und gesagt haben, ey, den müssen wir auch mit zu Jesus nehmen? Oder war es genau umgekehrt? Die waren auf dem Weg und der Gelähmte sagt, ey, nimm mich mit, ich will auch zu Jesus gehen. Manchmal oder oft hört man in Predigten auch, dass das Freunde vom Gelähmten waren. Steht hier gar nicht, sind eigentlich nur Männer. Ist eigentlich auch egal. Aber diese vier Männer, die tun das Wichtigste für diesen Menschen, was sie tun können. Und es ist zugleich auch das Wichtigste, was du für andere Menschen tun kannst. Du kannst sie zu Jesus bringen. Ganz real, indem du Menschen mit Jesus in Berührung bringst durch dein Leben, indem du ihnen weitergibst, was du mit Jesus erfahren hast, indem du sie einlädst und vielleicht mitbringst hier in die Kirche oder woanders hin, wo das Evangelium von Jesus, die gute Botschaft, dass Jesus der Weg zum Vater ist, in die Gemeinschaft, in Gottes Familie, wo das erzählt wird und gelebt wird. Das Wichtigste, was du tun kannst. Aber du kannst auch jemanden in Gebet zu Jesus bringen. Nicht immer ist es so möglich, jemanden hierher zu tragen. Aber du kannst es tun, indem du im Gebet diese Menschen zu Jesus bringst. Und das ist realer Glaube. Jesus sieht es, wenn du ihm alles zutraust, in deinen Gebeten jemanden zu Jesus zu bringen. Und was mir auffällt an diesen Männern, ist so ihre Hartnäckigkeit, ihre Kreativität und ihr Mut. Also ich muss sagen, wenn ich mir wünsche, dass Menschen in meinem Leben Jesus kennenlernen, ich gebe einfach oft viel zu früh auf. Vielleicht habe ich den Mut, sie anzusprechen und sage, okay, also ich denke, es wäre gut für dich, wenn du Jesus kennenlernen würdest, komm doch mal da und dahin. Und dann sagen die, ah ja, würde ich ja schon mal ganz gerne, aber da habe ich keine Zeit am Sonntag. Dann denke ich mir, naja, du hast es ja gesagt. Ich habe sie eingeladen, Schluss. Wenn er nicht kommt, sein Problem. Und das ist nicht so wie diese Männer hier. Diese Männer hier, die bleiben einfach dran. Die hätten ja sagen können, ach, na, alles zu voll hier draußen, brauchen wir auch nicht stehen. Wir hören Jesus hier eh nicht mehr, so nah kommen wir nicht ran. Und eine Rettungsgasse haben sie auch nicht freigelassen für den Mann mit der Matte. Das hat keinen Sinn. Ein andermal vielleicht. Ich meine, morgen predigt Jesus im Nachbardorf. Also schauen wir, dass wir da eher da sind. Aber nein, die lassen sich nicht aufhalten von dieser Situation. Die sind kreativ und ehrlich gesagt, die hatten doch jetzt nicht, ich habe mir überlegt, hatten die jetzt so lange Seile dabei? Naja, vielleicht. Hatten die so einen Pickel dabei, dass sie dieses Dach abdecken konnten? Naja, vielleicht. Aber eher unwahrscheinlich, ne? Das heißt, vor Ort wurden die richtig kreativ. Die haben mal geguckt, was haben wir denn hier so alles rumliegen hier an dem Haus oder so nebendran? Und dann haben sie auch noch die Frechheit, muss man ja mal sagen, dieses Dach zu beschädigen. Also, hallo. Also, ich warne euch, ne, bevor ihr eure Häuser zur Verfügung stellt für Gottesdienste, okay, seid bereit. Und Haftpflichtversicherung, ne, Arne, würden hier nicht einspringen in so einem Fall. Genau. Die decken das Dach ab und lassen den da runter, weil sie alles in diese Situation reinschmeißen und alles von Jesus erwarten. Und das sieht Jesus. Er sieht ihren Glauben. Und jetzt kommen wir so zum Kernpunkt der Geschichte, zu diesem Mann, der da auf der Matte liegt irgendwie. Ne? Und jetzt holt er nochmal euren größten Traum raus, diesen Wunsch, diesen Game Changer in eurem Leben. Dann wäre das Leben alles anders, da wäre alles besser, da wäre ich glücklich und zufrieden. Diesen Gedanken, den habt ihr jetzt mal nochmal vor Augen. Der Mann auf der Matte, der hatte ja einen ganz klaren Lebenstraum und einen ganz klaren Wunsch. Ne? Ich möchte wieder gehen. Ich möchte gesund werden. Das ist vordergründig das, was jeder sehen konnte und sich gedacht hätte. Und dann gibt ihm Jesus dieses Brett und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Jesus war ja klar, was der möchte ist, wie so viele auch schon vorher. Ne? Wir haben das ja in den letzten Sonntagen auch gehört, dass Jesus diese Autorität hatte über die Krankheiten und Menschen geheilt hat. Warum heilt er ihn jetzt hier nicht? Jesus sieht viel tiefer und sagt, pass auf, körperliche Heilung bei dir bleibt an der Oberfläche. Und bei uns ist es auch so, wenn wir so einen Lebenstraum haben, dann ist die Gefahr groß, dass dieser Gedanke für uns wichtiger als alles andere wird. Der wird quasi ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Identität. Ist auch natürlich so. Und die Gefahr besteht, dass das unser Allheilmittel wird, unsere Erlösung. Wenn ich nur die richtige Partnerin hätte, dann wäre mein Leben gut. Wenn ich nur den lang ersehnten und ehrlich gesagt verdienten Erfolg an meiner Arbeitsstelle hätte, dann würde alles gut werden. Wenn ich endlich aus dieser blöden Wohnung rauskäme und diese Traumwohnung hätte, dann wäre alles gut. Und du kannst das ewig weiterspinnen. Und viele dieser Träume sind total berechtigt. Der Mann auf der Matte, der hatte doch den berechtigten Lebenstraum, wieder laufen zu können. Wer würde ihm denn nicht gönnen? Aber Jesus sieht tiefer. Denn er weiß, wenn du nur das und das hättest, wenn bei dir nur das und das geschehen würde, es würde sich in Bezug auf Gott nichts ändern. Tim Keller hat ein Buch geschrieben, Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Und in diesem Buch berichtet er von einer Autorin im New Yorker Kulturmagazin Village Choice. Sie heißt Cynthia Heimel. Und Cynthia hatte durch ihre Arbeit etliche Menschen kennenlernen können, die so, vielleicht so erfolglose Schauspieler waren, die sich so durchs Leben durchgeschlagen hatten und dann aber doch plötzlich berühmt wurden. Vorher haben sie immer gesagt, wenn ich nur endlich Karriere machen würde, wenn das endlich mal klappen würde, so der große Durchbruch, dann wäre ich glücklich. Und wie viele andere Menschen von uns auch, waren sie rastlos, gestresst, vom Alltag, unzufrieden, aber meistens so ganz okay und nett. Aber Cynthia Heimel hat beobachtet, als sie dann den Durchbruch geschafft haben, dass was Schlimmes passiert ist. Diese Menschen wurden sogar unglücklicher. Sie schreibt, ich habe Mitleid mit den Stars. Echt, früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten. Sie arbeiteten und kämpften. Und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am liebsten am nächsten Morgen eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und ihr Leben erträglich machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, eingetreten war und nichts anders geworden waren. Sie waren immer noch sie selber. Und diese Enttäuschung machte sie zu unausstehlichen Jammerlappen, schreibt sie hier. Und sie sagt etwas Interessantes. Sie sagt, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er unseren größten Wunsch. Warum? Weil dann vermeintlich etwas für dich gut oder besser wird, aber in Wahrheit ändert sich nichts. Und am Ende wirst du feststellen, deine tiefste Sehnsucht ist es nicht gewesen. Deine wirkliche Lebenssinn und Erfüllung ist es nicht gewesen. Und so ist es hier bei diesem Gelähmten auch. Jesus sieht viel tiefer und sagt, wahres, erfülltes Leben gibt es nur in der Gemeinschaft mit Gott. Warum? Weil so sind wir geschaffen worden. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf und den Menschen schuf, er in diesen Garten Eden setzte, das ist eigentlich unser Ziel, mit Gott zusammen zu sein, in der Nähe Gottes, in der Gemeinschaft Gottes zu leben. Aber da sind wir nicht mehr. Wenn wir in die Bibel schauen, in Jesaja 59, da sehen wir, was unser tatsächlicher Zustand ist. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört? Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Jesus sieht hier den Gelähmten mit seinem Lebenstraum, aber er sieht viel tiefer und sagt, da ist eine Mauer zwischen dir und Gott. Und wenn ich dir wirklich was Gutes tue, dann beseitige ich diese Mauer. Und so ist es auch bei dir und bei mir. Jesus sieht in dein Leben, in mein Leben, sieht die Lebensträume und die Wünsche und sagt, ja, okay, ist vielleicht kein schlechter Wunsch. Aber dein echtes Problem, deine echte Krankheit, deine echte Lähmung, das ist deine Beziehung zu Gott. Und es ist wie eine Mauer, die Schuld, die dich trennt von Gott. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Und das ist genau die frohe Botschaft, die wir verkünden. Und das ist das, was Jesus immer wieder von Dorf zu Dorf erzählt hat. Ich bin der, der diese Mauer beseitigt. Vergebung der Schuld ist viel entscheidender als körperliche Heilung. Oft ist es ja schon so, und es ist vielleicht auch bei dir heute so, und es ist auch okay, dass der erste Zugang zu Gott oft so eine Not ist. Ich habe eine Not, ich habe eine Frage, ich habe eine Lebensnot. Bitte, hilf mir, Gott. Und das ist doch mein tiefster Wunsch. Und was wir hier lernen müssen, das ist, dass die trennende Schuld unser größtes und das richtige Problem ist. Ich will euch mal ein Beispiel aus meinem Beruf sagen. Da kommt ein Patient zu mir, der hat eine schmerzhafte Warze am Fuß. Also wer schon mal so eine Dornwarze hatte, so am Fuß, wenn die sich entzündet und da läuft, kann es nicht mehr gut laufen. Das ist richtig nerviges Problem. Ne? Da kommt er zu mir und sagt, Doktor, schneid die raus. Ne? Ich soll die entfernen. Und bei der Untersuchung, so, schau mal mit dem Patienten so an, fallen mir so ein paar Sachen auf. Ja, da stimmt doch was nicht mit dem. Ne? Und dann gucke ich weiter und dann fällt mir auf, hey, ohne dass der das so richtig weiß, ist der richtig, richtig schwer herzkrank. Und wenn wir da nichts machen, dann wird was Schlimmes passieren. Und er braucht eine Operation. Eine Operation am offenen Herzen braucht er. Nicht eine Warzenentfernung. Und dann konfrontiere ich ihn damit, ne? Und dann sagt er vielleicht, oh, nee, das mit dem Herzen ist nicht so wichtig, ne? Aber die Warze, machen wir die mal raus. Ja, ne? Oder? Vielleicht sagt er auch, wow. Da müssen wir uns dem größeren Problem zuwenden. Und die Bibel in Römer 5, Vers 12, die sagt uns, dass diese Mauer zwischen uns und Gott echt unsere, nicht die Dornwarze ist, sondern das Herzproblem. Ne? Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Und da sprechen wir zum einen von Krankheit, Leid und Sterben, ja, aber vor allen Dingen vom ewigen Getrenntsein. Hier ist mit Tod gemeint, dieses ewige Getrenntsein von Gott. Nicht nur dein und mein Todeskampf am Ende unseres Lebens. Das ist die Herzkrankheit. Und Gott will nicht nur ein bisschen an der Haut rumschnippeln bei dir, sondern er sagt, du brauchst eine Herztransplantation. Nur so geht es. Findest du das übertrieben? Oder glaubst du es nicht? Das mit der Herztransplantation steht sogar in der Bibel. Schaut mal auf den nächsten Vers. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Drunter geht's nicht. Herztransplantation. Drunter geht's nicht. Aber das Tolle ist, er macht es. Gott macht es selber. In anderen Religionen ist es oft so, dass wir anfangen müssen zu operieren. Ne? Wir müssen irgendwie was tun und besser werden und einen anderen Anstrich bekommen und ein bisschen was verändern, um irgendwie Göttern zu gefallen, um irgendwo an einen Punkt zu kommen, wo es okay ist. Und dann ist es doch nicht okay, weil wir gar nicht in der Lage sind, unser Herz zu operieren. Aber Gott macht es. Und wie macht er das? Blätter mal eins weiter. Jesus, der ohne Sünde war, ihn hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Deshalb ist Jesus gekommen. Und das war es, was er den Menschen damals, dem Gelähmten, schenken möchte. Und das ist das, was er heute dir schenken möchte. Und deswegen sagt Jesus zum Gelähmten in der Geschichte, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und es ist super stark, wisst ihr, er sagt nicht hallo, Herr so-und-so oder so. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter. Das kannst du auf dich übertragen. In dem Moment, wo Jesus dir deine Schuld vergibt und dir, dass du das annimmst, dass er der Sündenvergeber ist, der die Vollmacht hat, die Schuld zu vergeben. In dem Moment ist deine Beziehung zu Gott geheilt und du bist ein Teil von Gottes Familie, ein Kind Gottes. Und Jesus nimmt es hier vorweg. Ne? Er sagt, mein Sohn. Er erhöht ihn. Er gibt ihm diesen Titel, dass er in Gottes Familie gehört. Das ist nur ein kleines Wort, überliest man leicht, ne? Aber da waren ein paar Leute in dem Raum, die haben sehr gut zugehört. Die waren auch sehr informiert. Und dieser Satz, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, der macht sofort inneren Widerstand bei denen. Ist ja auch die Frage, ne? Wie reagieren wir auf das Wort von Jesus? Was passiert denn in unserem Herzen? Ne? Gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Ja, vielleicht drei. Ne? Du könntest sagen, oh, das interessiert mich, das ist ein bisschen langweilig. Aber ganz oft sind die beiden anderen Möglichkeiten dran. Entweder dein Herz geht auf und du sagst, ja, das ist das lebensspendende Wort, was ich brauche für mich. Das spricht in mein Leben hinein. Oder du machst voll dicht und sagst, was ist denn das? Das lehne ich ab, das Wort von Jesus. Und ein bisschen so ist es hier in dieser Situation, die Zuhörer, von denen wir hier lesen, einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Da passiert innen drin gleich so eine Blockade und das ist super, super schade. Das ist super schade, weil eigentlich hatten die nicht mal so ganz Unrecht in ihrer Reaktion. Denn wer kann Sünde vergeben? Wer kann denn diese Lebensschuld, die Rebellion gegen Gott vergeben? Doch nur Gott selbst. Das Wort, was hier für Sünde steht oder von, woraus das abgeleitet ist, das kommt eigentlich vom Bogenschießen. Nämlich eigentlich davon, dass du mit deinem Pfeil das Ziel verfehlst. Und das ist auch das biblische Bild, Verständnis von Sünde. Nicht, dass du gestern am Telefon jemanden angelogen hast. Das ist die letzte Konsequenz davon oder ein Ausdruck davon. Aber das Zugrundlegende ist, dass unser ganzes Leben wie ein Pfeil, der am Ziel vorbeigeht, nicht in dieses Ziel trifft, wo er eigentlich hin soll. Und so ist es klar, diese Lebensschuld, die wir alle haben, diese innere Auflehnung gegen Gott, dieses immer wieder aufkeimende Gefühl, ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen und eigenständig entscheiden und Gott darf da nicht reinreden, geschweige denn die Herrschaft darüber haben, das kann nur Gott selbst vergeben. Und insofern haben die Zuhörer recht. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott selbst. Und für sie ist es der Moment der Entscheidung. Können sie Jesus als den sehen, der er ist und was er für sich in Anspruch nimmt, oder lehnen sie ihn ab? Und auch hier im Gottesdienst bei uns sind immer wieder Menschen, vielleicht auch heute Morgen, die skeptisch sind gegenüber Jesus, die sagen, okay, ich habe schon viel gehört und so, aber irgendwie ist mir das nicht so klar. Gott, ja, da muss ja auch irgendwas sein. Und aber Jesus als die Schlüsselperson, als den einzigen Weg zu Gott, stimmt das? Ist er der Schuldvergeber? Hat er diese Vollmacht, Schuld zu vergeben? Und ich mache dir Mut, wenn du so denkst, bleib da nicht stehen. Verschließ nicht dein Herz, sondern geh weiter auf die Suche. Aber wir haben auch hier in der Gemeinde Angebote für dich. Zum Beispiel können wir gerne, sogar für dich allein, eine Alpha-Kleingruppe gründen zu Hause und können tiefer einsteigen. Wer ist Jesus? Und warum ist Jesus der große Game-Changer? Du kannst doch nach dem Gottesdienst hierher kommen, wir können mit dir reden, wir können bei einer Tasse Kaffee, wir können für dich beten, mit dir beten, oder du kannst deine Fragen loswerden. Nach dem Gottesdienst wird auch der Jonas hinten am Infopoint sein und da kannst du auch andocken und fragen, wo kann ich mehr erfahren. Also bleib nicht bei dieser inneren Haltung der Ablehnung und der Skepsis. Und das Spannende ist, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt, wo er dem Gelähmten die Schuld vergibt und mein Sohn sagt, noch gar nicht am Kreuz gewesen ist. Da sieht man auch mal so diese Zeitlosigkeit von Gottes Dimension. Wir sind ja als Menschen immer so ultralinear. Jetzt ist Predigt, dann gehen wir zum Kaffee Kostbar, dann gehen wir nach Hause. Gott ist da ganz anders, außerhalb der Zeit. Und Jesus kann die Schuld vergeben, denn er wird diesen Rettungsplan umsetzen. So sehr hat Gott die Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab und diesem Kreuzestod ausgeliefert hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das möchte Jesus diesem Gelähmten schenken. Und letzter Punkt ist die Vollmacht zu befreien. Jesus hat die Vollmacht zu befreien. Er hat nicht nur die Vollmacht, Sünde zu vergeben, er hat die Vollmacht zu befreien, auch von Dingen, die dich und mich in unserem Leben belasten. Und er sieht in die Herzen dieser Menschen, die ihn dort innerlich kritisieren, haben die ja nicht laut gesagt, und stellt deswegen dann laut die Frage nach der Vollmacht selber. Er sagt, was ist denn leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Also im ersten Moment denkt man natürlich, klar, die Antwort ist klar. Ne? Aber wenn man mal ganz, ganz genau drüber nachdenkt, ist es auch nicht leicht, zu jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben. Der ist in dir vergeben. Das kann nur Jesus. Das kann nur Jesus. Ne? Okay? Also so einfach ist die Frage gar nicht. Aber beim ersten Hinhören, klar. Von Sündevergebung kann jeder reden, kann ja keiner beweisen. Aber wenn der jetzt aufsteht, wenn der Kranke jetzt aufsteht, dieser Gelähmte, da kannst du nichts mehr gegen sagen. Jesus hat die Vollmacht, deinen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen, tatsächlich. Deine Bedürfnisse zu stillen, deine Krankheit zu heilen, dein Problem zu lösen, unsere inneren Ketten von Süchten, Abhängigkeiten zu brechen. Und auch dafür ist Jesus gekommen und gestorben und auferstanden. Und auch dafür ist er heute Morgen anwesend. Aber Jesus sagt uns hier, ohne Erlösung hat es keinen Wert. In Matthäus 16, Vers 26 steht, was würde es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn alle seine Lebensträume wahr werden und in Erfüllung gehen, aber seine unsterbliche Seele, sein Verhältnis zu Gott nimmt Schaden. Und trotzdem ist es häufig so, Heil und Heilung gehören zusammen. Jesus ist der Kettenzerbrecher. Und als Zeichen für diese neue Geburt, für den neuen Menschen, das können wir auch in der Bibel lesen, darum geht es, wenn du mal weiterklickst, Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und als Ausdruck dieser neuen Geburt passiert es sehr häufig, dass auch Krankheiten geheilt werden, dass Süchte gebrochen werden, dass Dinge wahr werden im Leben, die für dich unerfüllbar erschienen. So wie für diesen Gelähmten, der dann auf das Wort Jesu hin aufsteht und geht. Und ich habe mich natürlich schon gefragt, was wäre gewesen, wenn jetzt niemand in diesem Raum innerlich diese Frage nach der Vollmacht der Sündenvergebung gestellt hätte und Jesus gar nicht in Anführungsstrichen gezwungen gewesen wäre, darauf zu reagieren. Hätte er ihn trotzdem geheilt oder hätte er ihn wegtragen lassen? Das ist eine spannende Frage, ne? Wir wissen es ja nicht, ne? Letztendlich hat Jesus ihn geheilt und wir wissen, dass Jesus eigentlich, eigentlich jeden geheilt hat, der ihm hingelegt worden ist, ne? Aber ihr habt verstanden, warum Jesus hier diese Reihenfolge umdreht und warum es so elementar wichtig ist, dass letztendlich diese körperliche Heilung nur ein Ausdruck seines inneren Heils ist und ein Add-on, ein Geschenk, was absolut für Gott drittrangig ist, sage ich mal. Denn das da unten stimmt auch, was im 2. Korintherbrief Kapitel 4 steht. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Alle unsere Lebensträume, auch unser Körper, unsere Gesundheit sind vergänglich. Und wir brauchen unbedingt, und Jesus schenkt sie uns, diese Ewigkeitsperspektive. Und wenn ich jetzt zum Schluss mit euch beten möchte, dann denkt einfach daran, an eure Lebensträume, an eure Lebenswünsche. Überlegt und stellt es ganz klar für dich persönlich. Habe ich tatsächlich dieses Opfer von Jesus für mich angenommen, dass diese trennende Schuld überwunden ist? Ist das passiert in meinem Leben? Und dann können wir die Vollmacht Jesu in diesen drei Bereichen, die ich gesagt habe, für unser Leben anwenden. Die Vollmacht seines Wortes. Geh in das Wort, in die Bibel hinein und nimm die Verheißung Gottes für dein Leben. Und die Vollmacht, die Schuld zu vergeben von Jesus, nimm sie in Anspruch. Und auch die Vollmacht zu befreien von den Dingen, die dich belasten. Jesus kennt sie, die Dinge, die dich belasten. Nimm diese Vollmacht an. Wir wollen miteinander beten. Jesus, wir ehren dich. Du bist unser König. Jesus, wir hören von dir, dass du der einzige Schuldvergeber bist. Dass du die Vollmacht hast, die Ketten dieser Lebensschuld zu zerbrechen, uns frei zu machen. Und wir danken dir so sehr, dass du an dieses Kreuz gegangen bist und dein Blut vergossen hast, dass du aus dem Himmel heruntergekommen bist und alles aufgegeben hast, deine Privilegien, deine unendlich hohe Stellung, damit du einer von uns wirst und dich opferst, damit diese Lebensschuld wegkommt. Kommt, Herr, dass du in den Riss getreten bist, diesen unüberwindbaren Spalt zwischen uns und dem Schöpfergott zu überwinden. Und wir dürfen eins mit dir sein. Du sprichst uns an mit meine Tochter, meinen Sohn, mein Sohn. Und sagst so, dass wir zu deiner Familie gehören. Herr, das ist unser größter Schatz und wir ehren dich, wir loben dich dafür. Herr, und ich bete dafür, dass du uns bereit machst, so ein Helfer, so ein Freund für andere Menschen zu sein in unserem Leben, dass wir Menschen zu dir bringen können. Und ich bete dafür, dass wir dein Wort ernst nehmen und die Vollmacht deines Wortes in unserem Leben zum Tragen kommt. Und ich bete auch für uns alle, unsere Wünsche, unsere Nöte, Herr. Ich bete, dass du hineinsprichst in unser Leben und uns sagst, was wirklich wichtig ist, was dein Plan ist, Herr. damit unser Lebenspfeil im Ziel landet und nicht daneben ist, Herr. Herr, wir wollen mit deiner Macht und deiner Vollmacht rechnen, jeden Tag, Herr. Du bist unbegrenzt, du hast alle Autorität. Wir trauen dir alles zu, Herr Jesus. Alles in unserem Leben zu verändern. Amen.